Guten Morgen miteinander.
Ah, wir sind da, das ist so schön. Jawohl. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Gibt es irgendjemand unter uns, der kein Schweizerdeutsch versteht? Ich rede nicht so schön Schwäbisch wie der Dieter Kemmler oder so. Oder der Werner Kniesel, Hochdeutsch. Aber sind wir alle gut mit Schweizerdeutsch? Alles klar, bestens. Es gibt ja so einige Gemeinden, wo so Umfragen stattfinden. Ich möchte das noch kurz loswerden, bevor wir einsteigen. Umfragen, wo es darum geht, was gefällt euch am besten in der Gemeinde? Warum kommt ihr in die Gemeinde? Welche Elemente von der Gemeinde, vom Gottesdienst, sind für euch so wichtig? Und überraschenderweise hat es viele Gemeinden, die irgendwie einen sehr hohen Prozentsatz sagen, ja, für mich ist so Gemeinschaft das Wichtige. Gemeinschaft mit anderen Christen. Das heisst dann auch käfeln zusammen, das heisst dann auch zusammen höckeln, nachher und ewig reden bis um 2 Uhr am Nachmittag und einfach so miteinander zusammen sein. Und das ist ja eigentlich alles schön. Aber ich stelle fest, es hat ein bisschen Gesundschrumpfung stattgefunden seit Corona und jetzt kommen vor allem noch die Gemeinden, die einfach das Wort Gottes wollen, die Lobpreis wollen, die seine Heiligkeit wollen spüren, die sich wollen zentrieren auf dem, was Gott zu sagen hat. Und das ist eigentlich gar nicht etwas Schlechtes, wenn man es mal so anschaut. Und ich freue mich, dass ihr da seid heute Morgen, dass ich nicht der Einzige bin, der hier im Wort rumwühlt, sondern dass ihr mit dabei seid. Das Thema, Dorli hat uns das schon sehr gut eingeführt. Merci vielmals für die starken Worte am Anfang. Barmherzigkeit, auch wir haben die Jahreslosung natürlich gelesen und ich finde das toll, dass es die ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, unser Vater im Himmel. Das trifft es natürlich sehr gut und Barmherzigkeit, Dorli hat das schön ausgelegt, das ist eigentlich auch die Übersetzung von dem Wort Compassion. Also unsere Organisation heisst so wie das, wo eben wir sollen so praktizieren und wie auch Gott uns gegenüber ist. Ich habe einige bekannte Gesichter schon gesehen hier drin. Ich war auch schon ein paar Mal da gewesen, meistens auch zum irgendwie den Martin übersetzen oder auch selber eine Botschaft haben. Und ich entschuldige meine Frau, sie hat heute nicht mitkommen können, weil sie selber auch einen Dienst hat in einer anderen Gemeinde. Und somit sind wir separat unterwegs. Da sehen wir sie, meine Frau, also oben dran, oder? Unten, das sind unsere Enkelkinder. Wir haben 5 Kinder, 2 Enkelkinder bisher und es ist eine riesen Freude. Mein Name ist Daniel Müller-Lutz und übrigens und meine Frau heisst Sheila. Wir wohnen in Schütz im Luzerner Hinterland. Und es ist unsere Freude, die Enkel zu haben, die gesund und glücklich und zweg sind. Das ist die Anna-Sophia und der Robin. Und sie haben wirklich tolle Eltern. Sie haben täglich genug zu essen. Sie haben, können sicher bei ihren Eltern wohnen. Und werden auch medizinisch versorgt, wenn es nötig ist. Es geht ihnen wunderbar gut. Und wir sind so dankbar, dass sie in der Schweiz geboren sind, wo sie all diese Vorrechte haben. Es gibt allerdings, wenn man über den Tauerrand der Schweiz heraus schaut, 385 Millionen Kinder weltweit, die nicht diese Privilegien haben, die in extremer Armut leben, die in sehr schwierigen Verhältnissen aufwachsen, und die täglich ums Überleben kämpfen müssen. Und wegen Covid-19 werden es wahrscheinlich auch noch etwa 10 Millionen mehr oder 15 Millionen. Das ist jetzt noch nicht klar abzuschätzen. Sie leben unter der untersten Armutsgrenze. Es gibt ja so verschiedene Stufen. Das heisst, unter 1 Franken pro Tag Kaufwert in diesem Land pro Familie. Und wenn das manchmal 8-köpfige Familien sind, dann könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet. Sie haben vielfach weniger als eine Mahlzeit täglich. Und wenn ich sage Mahlzeit, dann meine ich nicht ein schönes Steak. Entschuldigung, Vegetarier. Ein schönes Steak oder meinetwegen ein Tofu-Steak mit Teigwaren, mit Gemüse, mit Salat, mit Suppe, mit Dessert, mit Kaffee und ein gutes Gläschen Wein dazu. Nicht so ein Essen, sondern vielleicht ein Tauerli Reis oder ein Schüssel Ugali oder irgend so etwas. Und dann müssen sie wieder schauen, dass sie kämpfen können, dass sie wieder irgendetwas finden können. Für das nächste Essen. Es ist unsere Mission, dass wir Kinder, wo so schlecht geht, aus der Armut heraus befreien. Und der sind nicht, Compassion ist bei euch nicht unbekannt. Der Tobi Meyer ist da gewesen, hat mit seinen Liedern beglückt und er macht einen ganz tollen Dienst. Er ist einer von unseren Botschafter und er hat ja auch schon ein bisschen etwas durchblicken. Und einige von euch haben dann auch Patenschaften für Kinder übernommen, was ich ganz toll finde. Wir sind seit über 60 Jahren unterwegs als Compassion. Ich persönlich noch nicht, bin noch nicht ganz 60. Aber trotzdem haben wir Enkelkind, also ich bin noch gut erhalten. Man glaubt es vielleicht nicht, aber ja, so ist es. Und wir haben unsere Mission, täglich mehr Kinder aus extremer Armut raus zu befreien im Namen Jesus. Und zwar machen wir das ganz klar im Namen Jesu. Wir haben drei so Grundwerte. Für Compassion steht Jesus ganz klar im Zentrum. Und das hat den Grund, weil finanzielle und materielle Hilfe zwar gut und wichtig sind. Ich meine, die Leute müssen etwas arbeiten können, für ihr, wo sie Geld verdienen können, sie müssen geschult werden und so weiter. Das sind alles so wichtige Sachen, medizinische Versorgung, Nahrungsmittel, klar. Aber es greift zu kurz. Was die Menschen brauchen, ist eine Hoffnung, weil etwas, was man vielleicht nicht weiss, so bei uns im Westen. Armut heisst nicht nur Mangel an Dingen, sondern Armut heisst vor allem auch Hoffnungslosigkeit, Perspektivenlosigkeit, Chancenlosigkeit. Null Zukunftssyndrom, hat man mal gesagt. Und wenn wir etwas zu bieten haben als Christen, dann ist das Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Die Hoffnung, die in uns ist, wenn wir das weitergeben, das hilft ihnen, auch aus der Armut rauszukommen, weil sie in andere Perspektiven bekommen. Natürlich sind die anderen Sachen alle auch wichtig, aber die Hoffnung in Jesus ist etwas vom ganz, ganz Wichtigen, was wir diesen Kindern vermitteln. Darum, Hoffnung ist stärker als Armut. Das ist unser erster Grundwert. Der zweite ist, dass Kinder im Blickpunkt sind. Kinder sind die am meisten leidenden Menschen auf der Welt, sind am stärksten von Armut betroffen. Um nur ein paar Stichworte zu nehmen: Missbrauch, Gewalt, Ausbeutung, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Kinderprostitution, Menschenhandel, Vergewaltigung, Teenager-Schwangerschaften. Wir können die Liste noch lang machen. Kinder sind in unserem Fokus. Und das Dritte, wir arbeiten mit Partnergemeinden zusammen, nicht mit irgendwelchen politischen Organisationen oder Vereinsentitäten oder so, sondern ganz klar mit Christen, mit Gemeinden, wo geisterfüllte Männer und Frauen von Gott am Werk sind und ihre Kirchen geöffnet haben, ein Kinderzentrum angehängt haben, wo sie manchmal bis 800 Kinder pro Woche durchschleusen und betreuen. Mindestens einen Tag pro Woche überkommen die Kinder dort zu essen und werden betreut. Und wir sehen hier, Compassion ist in 42 Ländern tätig. 30 davon sind die blau eingefärbten. Das sind die, wo so Kinderzentren stehen. Es sind über 8'100 Partnergemeinden, Kirchen, die diese Kinderzentren führen, in 30 verschiedenen Ländern. Und aktuell sind es 2,2 Millionen Patenkinder weltweit, die auf diese Art unterstützt werden. Und das ist etwas Gewaltiges. Wir haben 2,2 Millionen. Das muss zuerst einmal begreifen, was das für eine Zahl ist. Und die werden von einem Paten aus einem so einem Land, wie sie hier grün eingezeichnet sind, die Schweiz ist auch dabei, unterstützt. Eine Patenschaft kostet 42 Franken im Monat. Das ist 1,40 Franken pro Tag für uns. Und ja, das ist für eine Familie, die weniger als 1 Franken pro Tag zum Überleben hat. Das einfach mal so ein bisschen als Hintergrund zu unserer Arbeit. Eine kurze Frage: Wer kennt eines von diesen Kindern? Gibt es irgendjemanden? Ja? Könnte sein, hey, ich gebe mal die Namen dazu. Ja, genau. Moschaneo. Und 5 andere. Ja, noch mehr. Warte, 3, 6, 8. 7 andere. Also, du Flöte, ja, kennst du auch jemanden? Super, jawohl. Vielleicht sind nicht alle da drauf, aber ich löse es auf, das sind die Patenkinder von euch. Von den Mönchenfischern, von dieser Gemeinde, von Leuten, die in dieser Gemeinde zugehören oder gesagt haben, unterschrieben haben, sie heigen, sie gehören hier dazu. Vielleicht gibt es noch andere Paten unter euch, denen ihre Kinder jetzt nicht hier sichtbar sind. Dann haben ihr die Ziele vergessen auszufüllen. Können wir es nachher noch sagen. Aber ich möchte dazu einfach sagen, ganz, ganz herzlichen Dank im Namen von diesen Kindern, von ihren Familien, im Namen von Compassion, aber auch im Namen von Jesus Christus. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und wir führen genau Buch, was mit diesen Kindern passiert. Sie werden gut betreut. Wir haben ja heute Morgen noch nachgeschaut, die haben 15.700 Stunden im Kinderzentrum verbracht. Sie haben fast 2.000 Mahlzeiten können essen im Kinderzentrum. Sie haben 9 Bibeln bekommen, sind 8 Kinder, wahrscheinlich selten, der hat schon 2. Bibeln bekommen. Sie haben 31 medizinische Untersuchungen bekommen. Und wir sehen auch, wie gut dass sie sind im Schreiben und wie gut dass die sind. Und hey, das ist im Fall die Gemeinde, oh, das ist Hammer, wenn ihr mal schauen. Im 2020 sind 32 Briefe von den Paten gekommen, an Paten Kinder. Und 11 Briefe sind zurückgekommen von den Kindern an Paten. Natürlich war das ein bisschen Corona-bedingt. Es ist, wenn die Kinder nicht im Zentrum sein können, dann sie haben ja vielleicht daheim keine Eltern, die ihnen das Lesen und Schreiben können beibringen können, wo sie miteinander einen Brief schreiben können. Das müssen sie im Zentrum machen und die Zentren sind geschlossen gewesen. Und unsere Mitarbeiter sind jetzt im letzten Jahr vor allem natürlich unterwegs gewesen, um Nahrungsmittel heimbringen, diesen Kindern. Weil ja Lockdown in sehr, sehr vielen Ländern war. Und da ist das ein bisschen vernachlässigt worden. Aber der hat geschrieben, der hat 31 Briefe geschrieben. Nein, 32. Und das ist hammermässig. Also danke viel, viel mal für euren Einsatz. Gott wird es noch reichlich vergelten. Da bin ich sicher. Was bedeutet so eine Patenschaft? Das können wir jetzt mal schauen mit einem kurzen Film. So süße Kind, so süß. Der Gianni hat es geschafft. Er hat das in der Geschichte erzählt. Er war auch hier in der Schweiz gewesen. Und er wird dieses Jahr, so Gott will, so Corona das zulässt, auch wiederkommen und in verschiedenen Gemeinden unterwegs sein und seine Geschichte erzählen. Er ist gesegnet worden. Armut muss nicht sein. Es gibt einen Weg daraus raus. Es gibt Hoffnung. Und das sehen wir auch überall in der Bibel, dass Armut eigentlich unnötig ist. Aber dass Jesus, oder dass Jesus ist vor allem im Neuen Testament sichtbar, aber das auch im Alten Testament, dass das voll ist mit Bibelstellen zum Thema Armut und Gerechtigkeit. Habt ihr gewusst, 10% der Bibel handeln von diesem Thema, Armut und Gerechtigkeit. Jeder 10. Vers im Durchschnitt. Natürlich nicht am Stück, aber überall gesehen. Und im Lukas-Evangelium, so dort, wo Jesus aktiv wird, bis zur Kreuzigung, dort sehen wir sogar, dass es in der 5. Vers ist. Also es ist extrem dominant, das Thema. Und warum macht? Weil es Jesus so am Herzen liegt, weil es unserem Gott so wichtig ist. Wir haben es am Anfang gelesen, dort hat darüber geredet, Barmherzigkeit ist eine Grundeigenschaft Gottes, die absolut essentiell ist, die eine der grössten und wichtigsten Eigenschaften ist von ihm. Und das kommt eben überall ein bisschen in der Bibel vor. Und an einem Ort, auch noch speziell, das hat mich eigentlich noch ein bisschen erstaunt. Aber ich möchte die Stelle nachher dann lesen. Wir sind jetzt in dieser Corona-Zeit und alles. Und da gibt es so viele Leute, die dann so Verschwörungstheorien aufwachsen und alles Mögliche passiert jetzt hier. Und kommt dann der Antichrist oder weiss nicht, der amerikanische Präsident, keine Ahnung, Joe, Computermensch, da Bill Gates oder irgendwas und ja, der Chip und der Antichrist und jetzt kommt der gleich Jesus wieder und alles Mögliche. Klar, wir haben die Hoffnung, dass Jesus wieder kommt und das ist auch richtig. Aber es gibt so viele so Theoretiker, oder, die da so irgendwelche Sachen aufstellen. Und da wird man auch immer jemand gefragt, du, ist jetzt der Moment, wo Jesus wiederkommt, das sind wirklich echt gemeinte Fragen. Und es ist richtig für uns, dass wir uns mit dieser Situation auseinandersetzen. Kommt jetzt denn bald Jesus wieder? Ich persönlich glaube, es geht nicht mehr allzu lang. Und ich freue mich drauf. Gerne fliegen. Aber es ist Anlass genug, um für uns einmal zu überlegen, was sagt Jesus genau in diesen Endzeitworten, die in der Bibel vorkommen. Wo stehen die? Weiss das gerade jemand? So die bekannten Endzeitreden von Jesus. Schloss von Matthäus, jawohl. Matthäus, Kapitel so 24, 25, dort umeinander. Und wir setzen das jetzt geschwind ein bisschen in Zusammenhang. Also, es geht, Jesus beantwortet zuerst mal Fragen von seinen Jüngern über die Trübsalzeit. Und dann sagt er, wie seine Wiederkunft wird stattfinden, was da alles für Zeichen werden sein. Und er mahnt zur Wachsamkeit und dann hat er am Schluss drei Gleichnisse. Und dort drinnen geht es überall genau ums Gleiche. Er sagt seinen Jüngern, bleibt wachsam. Bleibt wachsam. Seid wachsam. Immer und immer wieder. Und das ist etwas, was ich uns auch immer wieder sagen will. Bleibt wachsam. Seid parat. Und dann kommt seine Abschlussrede über die Weltzeit. Das grosse Finale. Und das sehen wir in Matthäus Kapitel 25. Und da können wir uns so vorstellen, die Situation, oder? Jesus kommt und setzt sich auf seinen Thron. Herrlichkeit, alle Engel sind versammelt und sind präsent. Und was das für ein Schein muss sein dort, was das für eine Pracht muss sein. Jesus kommt in Herrlichkeit, setzt sich auf seinen Thron, alle Engel im Himmel sind versammelt. Und Menschen von A bis Z, vom Adam an bis zu dem Letzten, der noch auf die Welt gekommen ist, von allen Regionen der Welt werden vor ihm versammelt sein. Und dann redet Jesus. Und was sagt er? Um was geht es in dieser absolut ultimativen, wichtigsten Abschlussrede, die nur einmal in diesem Universum stattfindet? Was ist Jesus ganz fest auf dem Herzen? Was ist das Wichtigste, was er seinen Leuten sagen will? Oder allen Menschen weltweit. Und da lesen wir jetzt mal Matthäus 25, vom Vers 31 an. Wenn aber der Menschensohn, Jesus, in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Okay, in gewissen Übersetzungen sind das vielleicht Schafe und Ziegen, aber macht euch da keinen Kopf wegen. Es geht hier nicht um zoologische Feinheiten, sondern es geht um die Tatsache der Unterscheidung. Okay. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Und auf diesen Moment freuen wir uns doch. Das ist unsere Hoffnung. Wir wissen, wir sind gerettet, wir haben die Gnade empfangen, die wir auch darüber gesungen haben in diesen Liedern. Wir wissen, Jesus ist in uns und nichts kann uns aus seiner Hand reissen. Wir werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Wir sind eins mit ihm, er ist eins mit uns. Wir gehören dazu. Halleluja. Amen, jawohl. Und dann kommt etwas, das ist jetzt eben das, was mich sehr erstaunt hat. Dann kommt eine Beschreibung von diesen Leuten. Und da sagt der Vers 35, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen oder nackt und haben dich aufgenommen und nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich je krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Hey, wir haben keine Ahnung. Jesus, von was redest du? Das ist doch einfach so normal. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus identifiziert sich völlig mit den Armen und Bedürftigen. Und da mache jetzt eine kleine Klammer auf. Wenn du heute Morgen da bist und du bist arm und bedürftig auf irgendeine Art, dann kannst du wissen, du bist nicht allein. Jesus identifiziert sich völlig mit dir. Und wenn irgendjemand von den anderen, der jetzt hier ist, dir heute Morgen etwas Gutes tut, dann tut dir Jesus etwas Gutes. Weil du so mit Jesus zusammen bist. Du bist nie allein, glaube ich, in aller Armut und in allem Leid, in aller Not. Ich weiss nicht, wo du durchgehst, aber Jesus identifiziert sich in dem Moment völlig mit dir. Du bist nie allein. Klammer zu. Der Text geht weiter. Der Kater ist das Gegenteil. Er sagt zu denen auf der linken Seite: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer. Das sind die nicht gerettet sind. Und dann kommt wieder eine Beschreibung von denen. Ihr habt all die guten Sachen, die anderen gemacht haben, habt ihr nicht da. Und dann am Schluss im Vers 45 sagt er: Wahrlich, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. Also um was geht's? Um das herauszufinden, müssen wir zuerst mal herausfinden, um was es nicht geht. Wir müssen das so ein bisschen abgrenzen. Oder? Der Text wird vielfach falsch verstanden. Und ich glaube, ich kann uns hier mal eine Hilfe geben, um was es nicht geht. Es geht nicht darum, dass Menschen, die anderen helfen, gerettet werden. Und die anderen nicht helfen, die werden nicht gerettet. Weil sonst wäre ja der Tod von unserem Herr Jesus Christus für nichts gewesen. Wir haben es heute Morgen x-mal wieder gehört und gesungen. Jesus ist der Grund, warum wir gerettet sind. Die Leute, die hier beschrieben werden, die sind bereits gerecht. Und dass sie anderen helfen, das ist ein Ausfluss von ihrem Charakter, aus einem erlösten Charakter, fließt Grosszügigkeit und fließt Barmherzigkeit. Das ist die DNA, die in ihnen ist. Unsere Rettung basiert nicht auf dem, was wir anderen tun, sondern unsere Rettung basiert einzig und allein auf dem Tod von Jesus Christus, der seine Macht nachher dann erst noch recht bewiesen hat, indem er auferstanden ist von den Toten. Und es heisst im Römer 8,1: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Genau, nicht für die, die anderen Gutes getan haben, sondern die in Christus Jesus sind. Und im Johannes 10,18 heisst es, dass Jesus uns ewige Leben gibt und niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reissen. Es ist Jesus allein, der uns rettet. Das müssen wir einfach mal zuerst klarstellen. Das ist euch sowieso klar, aber man weiss nicht, wer vielleicht die CD dann noch hört oder den Stream oder irgendwas. Darum ist es wichtig. Und wer Jesus noch nicht kennt, ist herzlich eingeladen, durch ihn gerettet zu werden. Gib das Lenkrad von deinem Leben ihm. Und dann gehörst du auch dazu. Du kannst nur mehr gewinnen dabei. Also, es geht nicht um die Erlösung in diesem Text. Um was geht es denn? Jahreslosung. Es geht um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, wie wir schon gesagt haben, ist eine der ganz grossen Eigenschaften von Gott. Jesus lobt nicht die Sachen, die wir im Reich Gottes vielleicht so toll und abartig, grossartig, toll, mega finden. Wir denken ja, die Wichtigen im Reich Gottes, das sind so die den starken Glauben haben, oder? Die können Berge versetzen mit dem Glauben. Das sind die Menschen, die so der Reinhard Bonnke oder Daniel Kolenda von dieser Welt, die Hunderttausende, Millionen Menschen zum Glauben bringen. Heilungsevangelisten können den anderen die Hände auflegen und zack, stehen sie, springen sie auf aus dem Rollstuhl. Wie manchmal haben wir schon für unsere Freundin betet, die im Rollstuhl ist und seit 12 Jahren ist immer noch im Rollstuhl. Aber wir beten weiter. Ach, nur so, nebendran, gut. Ich muss schauen, dass ihr noch nicht allzu fest vom Thema abweicht. Aber das sind doch die Leute, die so Sachen machen. Oder? Das sind doch die Grossen im Reich Gottes. Die effektiven Propheten, die klaren Verkündiger, die tollen Bibellehrer, die Beter, die Marathonbeter, die nächtelang für ihre Knie vor Gott sind. Das sind doch die Grossen im Reich Gottes, denken wir. Das hat auch etwas, klar. Gott sagt ja all das, das sollen wir machen. Aber wer ist da genannt in der Bibel? Es sind all die kleinen Leute, wie du und ich, wo anderen etwas lieb tun. Wo anderen helfen, wo in Not, wo in ganz grosser Not sind. Er rühmt die Leute, die barmherzig sind und sich um die Armen und Bedürftigen kümmern. Für das braucht es keine spezielle Begabung. Für das braucht es nicht einmal ein Theologiestudium. Für das muss man nicht mega irgendwie gebildet oder irgendetwas sein. Es braucht ein Herz, das von Gott ergriffen ist. Was ihr für einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Das ist Gottesdienst. Denn diene mir Jesus, denn diene mir Gott selber. Das ist, wenn du für das alte Ehepaar gehst, einkaufen, wo jetzt nicht mehr zum Haus aus darf, zum Beispiel, oder der Nachbarin in ihrer grossen Not zulässt, oder für den kranken Freund bettest, oder der arbeitslosen Familie nebenan mal ein, zwei Packungen Lasagne bringst. Hey, das ist Gottesdienst. Das sind die kleinen Sachen. Wenn du deine alten Kleider, die du nicht mehr brauchst, nicht einfach wegrührst, sondern woher geben wir die? In eine Kleidersammlung? Christliche Organisation, die dich irgendwie in den Osten bringt. Das gibt ja viele, die das machen. Nehmen wir an, die sind da dabei. Das ist doch selbstverständlich. Und der einzige Grund, was es manchmal zu diskutieren gibt, ist, ach Schatz, willst du jetzt den Lumpen nicht endlich wegrühren? Willst du jetzt den immer noch behalten? Ich meine, so Diskussionen gibt es dann vielleicht zwischen den Ehepaaren. Aber sonst ist es doch kein Diskussionsgrund. Man macht das, das kommt den Armen zu gut. Das ist logisch. Das sind für uns so selbstverständliche Sachen, dass wir nicht einmal daran denken, dass das etwas Grossartiges ist für den Herrn. Aber wisst ihr was? Am Ende von allen Zeiten wird Jesus das nie vergessen haben, was du da hast für die Armen. Und er wird dich vor aller Welt öffentlich dafür ehren. Und das ist grossartig. Das sind die wahren Helden im Reich Gottes. Wo er, also aus dieser Perspektive, die wir jetzt hier aus dem Text sehen, die schnell vergessenen Hilfeleistungen werden vom König vom Universum nie vergessen. Und durch die ganze Bibel sehen wir, dass Gott eine besondere Liebe und eine Barmherzigkeit den Armen gegenüber hat. Ich meine, schauen wir mal an, wo Jesus angefangen hat, seinen öffentlichen Dienst zu tun. Wo war er? In Nazareth. Synagoge. Treffpunkt der Juden. Und es ist in die Schriftrolle von Jesaja gegeben worden und er hat dort innen nicht blättert, wie sagt man, gerollt, bis er die entsprechende Schriftstelle gefunden hat, aus dem heutigen Jesaja 61. Ihr könnt das nachlesen im Lukas 4, 18. Und er zitiert dort vor allen Leuten, was der Jesaja geschrieben hat: Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, gute Botschaft zu bringen den Armen. Genau. Das war das Erste, was er gesagt hat. Ja, natürlich, die gute Botschaft ist für uns alle. Auch wenn wir es nicht zu den Ärmsten zählen. Aber wie geht es denn weiter in dem Text? Die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Ah, da sind gebrochene Herzen rum. Zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Die Gefangenen von Matthäus 25. Den Gebundenen, den Erleidenden, den vom Satan gebundenen, dass sie frei und gelöst sein sollen. Wieder die Armen. Das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Wer braucht Gnade? Diese Unrecht geknechteten, verurteilten, leidenden Armen. Das Evangelium ist für die Armen in erster Linie gegeben. Und Jesus legt die ganz, ganz fest auf dem Herz. Jetzt die Schriftstelle. Wie viele von uns glauben, dass der gleich Heilige Geist, den Jesus beauftragt hat, Oder Gottes Geist, der dort erwähnt wird, der Geist Gottes, des Herrn ist auf mir, hat mich gesandt, dass der gleiche Geist auch in uns lebt. Sind ihr einverstanden? Ist der gleiche, oder? Es gibt nicht zwei Heilige Geist, es gibt nur einen. Und könnte es auch sein, dass der Heilige Geist, der das bewirkt hat in Jesus, der ihn gesandt hat, den Armen gute Botschaft zu bringen, das gleiche genau in uns bewirken will? Dass er auch uns sendet, den Armen gute Botschaft zu bringen? Das ist nur mal eine Überlegung, oder? Wir sind eins mit Christus und wir sind eins untereinander. Wir werden, die Bibel sagt, wir werden täglich verwandelt in sein Bild. Oder wir haben den Sinn Christi. Wir sind ein Leib, wir sind ein Körper, wir gehören zusammen. Und sein Charakter, der färbt auf uns ab. Eigentlich sollte es ja schon so sein, dass wenn jemand frisch bekehrt ist, einen gewissen Unterschied zeigt zu dem, der schon seit 10, 20, 30 Jahren gläubig ist. Der Charakter sollte sich mit der Zeit schon angepasst haben, Jesus. Aus einem erlösten Charakter und dem geisterfüllten Leben eines Christen fließt Barmherzigkeit, fließt Grosszügigkeit. Das ist ein Zeichen von geistlicher Gesundheit und von geistlicher Reife. Es ist normal, dass Christen anderen helfen. Das sagt auch der Paulus übrigens im 1. Korinther 12. Der Apostel Paulus hat ja da so in diesem Brief so ausbreitet mit dem Körper, oder mit dem Leib, dass ein Glied da zum anderen gehört. Und es kann nicht eins sagen, ich gehöre nicht dazu und so. Und das ist eigentlich noch eine interessante Stelle da. Vers 25, dort heisst es, dass die Glieder füreinander eine Sorge tragen. Und dann geht es weiter, dort wo ein Glied leidet, dort leiden die anderen Glieder mit. Ich möchte das kurz aufgreifen. Ich habe hier ein Beispiel von einem Sackmesser, ein Schweizer Sackmesser, Victorinox. Das Holz. Wenn ich das auftue, das Holz also wird. Au! Nein, keine Angst, ich habe mich nicht geschnitten. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte. Nein, das darf ich ja nicht, oder? Wir haben hier jetzt einen schönen Teppichboden da. Wir machen es aus Sicherheitsgründen wieder zu. So. Verräumen. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte mich geschnitten. Was würde passieren? Ich hätte jetzt hier am linken Zeigefinger einen Schnitt. Mein linker Daumen würde gerade drücken. Mein linker Arm würde aufgehen, damit das Blut weniger Druck hat. Mein Kopf würde denken, oh, jetzt habe ich mich geschnitten, was muss ich machen? Pflasterli. Also jetzt mal angenommen, ich würde heim sein, im Büro und ja, das würde dort passen. Ich wüsste zwar nicht, wieso dass ich daheim im Büro mit dem Sackmesser spielen sollte. Ja gut, lassen wir das. Aber jetzt mal angenommen, es wäre so, ich würde den Stuhl nach hinten kippen mit meinen Knien, die ich durchstrecken würde. Ich würde aufstehen, ich würde mich umdrehen nach links, ich würde mit der rechten Hand Türen öffnen, die so aufgeht. Das mache ich normalerweise mit links, aber weil meine linke Hand hier oben ist. Das koordinieren alles meine Hirnströme. Und dann würde ich zur Tür ausgehen, die Stegen ab und ich muss mir mal vorstellen, was das alles an Koordination braucht von jedem einzelnen Glied, dass der lange Körper, der auf solchen kurzen Teil aufliegt, dass er da keine Balance findet, die Stegen ab und nicht umgeht. Was für ein Wunderwerk Gott da geschaffen hat, dass das einfach funktioniert. Und mein Mund würde in Bewegung kommen und sagen, Schatzi, wo hast du die Pflasterli? Meine Ohren würden aktiviert. Kein Schatzi, immer okay, selber denken. Aber ins Badzimmer und dort ein Schränkchen auf, alles mit der rechten Hand. Einzig, weil die Hand ist ja beschäftigt, oder? Zum Heben. Und dann würde ich ja und so weiter, bis das Pflasterli vorkommt und das endlich da dran ist. Meine Güte! Was hat der Körper alles geleistet? Ist doch phänomenal! Und das Hirn hat alles von selber gemacht. Ich habe mir gar nicht den Befehl geben dazu. Und da hat nicht der Fuß können sagen, ja, ich bleibe jetzt im Büro, da ist schön warm. Ich komme nicht mit runter. Schau du selber, wie du zu dem Pflasterli kommst. Dann hätte ich vom linken Fuß die Stegen abgumpen, das wäre nicht so gut gewesen. Es geht nicht. Der Körper funktioniert so, dass das Haupt diktiert und die Hirnströme führen sofort aus, was muss gemacht werden. Und das ist eigentlich in einem gesunden Leib führen alle Nerven und Muskeln und Glieder Befehl vom Kopf, vom Haupt aus, wo dort die Gehirnströme durchkommen, ohne sie zu hinterfragen. Der Körper, der menschliche Körper, funktioniert auf der Basis vom sofortigen und absoluten Gehorsam am Haupt gegenüber. Es ist eigentlich interessant, dass Paulus genau das als Bild nimmt für uns. Und jetzt können wir uns selber prüfen, sind wir gesunde Glieder am Leib Christi, die funktionieren? Also Tatsache ist ja eigentlich, in der Lokalgemeinde ist das, funktioniert das recht gut. Oder wenn es jetzt am Hanni nicht so gut geht, dann kommt das Bädli und sagt, du Hanni, komm, ich koche doch für dich. Und das Bädli hat auch Freude. Und das funktioniert normalerweise. Da ist man füreinander da. Aber wir sind international. Da gehören auch Geschwister in Bangladesch, in Bolivien, in Burkina Faso dazu. Der Leib Christi ist international und dort hat es auch Hannis und Petlis. Oder heisst es halt anders? Ja, Entschuldigung, wenn ich es gerade die Namen nehme. Soll sich niemand betroffen fühlen. Mal, vielleicht sollen sich alle betroffen fühlen. Das ist eigentlich schon recht. Tatsache ist aber auch, dass wir zu den Reichen gehören. Das kann man kehren und drehen, wie man will. Klar gibt es Unterschiede. Es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Situationen, wo man das Geschäft zutun muss. Es gibt auch andere mögliche Situationen, das ist klar. Aber letztendlich, geschwinde statistische Werte erheben. Oder? Wer von euch hat einen sicheren Schlafplatz gehabt letzte Nacht? Und hat auch wieder nächste Nacht? Darf ich mal Hände sehen? Jawohl. Okay. Wie viele von euch haben etwas zu essen vorrätig daheim? Alle. Wow. Wie viele von euch haben, das muss ich eigentlich gar nicht fragen, das kann ich sehen, Kleider am Leib, jawohl, das sind alle, gut, danke schön, sind wir dankbar, gut. Wenn ihr die drei Fragen habt, können mit Ja beantworten, dann sind wir, dazu gehöre ich auch, dann sind wir reicher als 3/4 der Weltbevölkerung. Das ist einfach mal so eine Statistik, oder? Wenn wir ein Nettoeinkommen haben von über 28'000 Franken im Jahr, das kann ich kurz abrechnen, wie viel das ist im Monat, dann gehören wir laut der Rich List zum einen reichsten Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Mein Reichtum für uns, wenn man fragt, sind ihr reich, bist du reich? Dann ist das meistens so eine Sache, wo wir nicht so ganz sicher sind, wie wir antworten sollen. Aber eigentlich sind wir es. Und die Schriftstellen, die gehen uns etwas an. Was meinst du, warum hat Gott uns dermassen gesegnet? Weil er vertraut, dass wir damit richtig umgehen. Das ist der einzige Grund, weil er ein grosses Vertrauen hat dir gegenüber. Jeder Segen ist mit einer Verantwortung verbunden. Ein Beispiel, ein deutsches Ehepaar, das weiss ich von Compassion Deutschland, die haben eine Metzgerei geleitet und die stehen kurz vor dem Konkurs. Das war noch vor Corona. Wo der Mann eine Fernsehsendung über Brasilien sieht und von Compassion hört, lässt ihn das nicht mehr los, er erzählt seiner Frau davon und sie entscheiden sich, trotz finanziellem Engpass eine Patenschaft zu übernehmen. Dann folgen weitere, bis das Ehepaar 50 Patenschaften übernommen hat, 50 Kinder unterstützt. Und dann kommt das Zitat, sobald wir angefangen haben, Menschen in Armut zu helfen, ist mit unserem Geschäft bergauf gegangen. Heute ist Geld unser kleinstes Problem. Und jedes Mal, wenn meine Frau an einem Compassion-Stand steht, sagt der Mann, dann kann ich sie nicht davon abhalten, ein weiteres Patenkind zu nehmen. Hey, Gott ist grosszügig und gut. Und wenn wir das nicht sehen, dann bleiben wir dran im Gebet, bis wir es sehen. Gott hat es verheißen. Im Alten Testament war es ja der Zehnte, oder Malachi. Prüfet mich da drin, sagt Gott. Gern den Zehnte. Und dann wird die Schleuse vom Himmel öffnen, dass er gesegnet werden. Im Neuen Testament haben wir nicht mehr das Prinzip vom Zehnten. Da dürfen wir nicht mehr 90% zurück haben. Alles, was wir haben, gehört sowieso Gott. Die Frage ist also nicht, wie viel das wir schon geben, wenn wir die 10%-Marke jetzt erreichen, sondern die Frage ist, wie viel von dem Geld, das Gott uns anvertraut hat, können wir mit gutem Gewissen zurückhalten? Für uns selber. Wir haben das selber gelernt. Meine Frau und ich, wir haben auf einen Traum hingespart. Wir haben ein 3-monatiges Sabbatical wollen. Zu Amerika. Und es war so Gnade gewesen, dass wir am Tag vor dem Lockdown wieder daheim gewesen sind. Ohne dass irgendwie speziell Plan ändern. Sondern es ist ein Jahr vorher so gebucht worden. Und es ist genau aufgegangen. Gott hat das völlig im Griff gehabt. Er hat das wollen. Aber wir haben 10 Jahre müssen darauf sparen. Und wir haben unsere Krise gehabt. Wir haben gesagt, Schatz, jetzt müssen wir langsam ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen zurückhaltender sein mit unserer Grosszügigkeit. Sonst schaffen wir den Traum nie zu erreichen. Das geht einfach nicht. Da sagen wir jetzt mal einfach mal Nein. Und mit ungutem Gefühl, Gewissen haben wir dann mal Nein gesagt und so. Und dann ist etwas passiert. Ich habe für den nächsten Gottesdienst die Dossier parat gemacht mit den Kindern. Und da ist das Kind bei mir auf dem Bildschirm erschienen. Und Gott hat zu mir geredet. Da habe ich meine Frau gerufen. Und er hat gesagt, komm mal. Und sie, jö, schau mal, wie süß, oh, von Kenia. Und oh, wie heisst das? Es heisst Sheila Daniel. Vorname Sheila, meine Frau heisst Sheila, Nachname Daniel, ich heisse Daniel. Ich meine, wie deutlich kann Gott noch reden? Okay, wir haben ein weiteres Patenkind genommen. Manchmal braucht es ein bisschen etwas. Aber Gott hat unseren Traum wahr gemacht. Wir haben es trotzdem können. Gott hat uns gesegnet, weil wir da drinnen folgsam waren. Manchmal braucht es einfach einen Gehorsamsschritt. Wir wollen doch gesunde Glieder am Leib Christi sein, die füreinander sorgen und wie das bei einem natürlichen Körper auch der Fall ist, der am Haupt folgen, ohne zu diskutieren. Das hat auch die 7-jährige Rosa begriffen. Ihre Familie lebt in einem Slum in Äthiopien. Rosa ist ein Patenkind von Compassion. Sie hat in ihrer örtlichen Partnergemeinde Jesus kennengelernt und sie verpasst keinen Kindergottesdienst. Während dem Lockdown und aufgrund der Arbeitslosigkeit dort, während dem Krieg jetzt, es hat keine Arbeit und kein Einkommen gegeben und das Wasser ist jetzt auch knapp geworden. Und wo Gemeindemitarbeiter gekommen sind, um ihnen Lebensmittel zu bringen und Hygieneartikel und Getränke, hat Rosa sie schon von weitem gesehen kommen und ist ihnen entgegengerannt und dann hat sie gesehen, dass sie hier beladen kommen mit Säcken und Paketen und so. Und dann ist sie wieder zurück in die Familie gerannt und gesagt, Xander, ich habe es euch gesagt, meine Kirche wird kommen und wird uns versorgen. Meine Kirche lässt mich nicht allein. Und die Kirche, die dort vor Ort ist, wir sind mit dieser verbunden, die sind mit dieser verbunden. Es ist schön, zu dieser Gemeinde, zu dem Lieb Jesu zu gehören, der die Armen nicht allein lässt. Letztes Jahr hat eine Frau mit Jahrgang 1927, ich weiß nicht, ist irgendjemand so in diesem Bereich, in einer Gemeinde eine Patenschaft übernommen. Die Frau war damals mal, 92, jetzt wäre sie 93. Sie hat gefragt, ob es möglich sei, auch ein Jahr jeweils vorauszuzahlen. Weil sie wüsste ja nicht, wann dass sie dann plötzlich abreisen. Das ist ihr Statement, also Zitat. Aber sie möchte jetzt einfach noch ein Kind segnen mit allen Mitteln, die sie hat. Sie möchte dem Kind zum Segen werden. Und was dann passiert, wenn sie jetzt eben mal abreise, ob das Kind gleich noch unterstützt werde? Dann sagt selbstverständlich, dann finden wir einen neuen Paten. Aber sie hat das Kind segnen. So funktioniert der Leib Christi. Das Armband hier, das habe ich von einer Familie in Kenia, die mich zutiefst beschämt hat. Eines von unseren Patenkindern, dem seine Mutter hat mir das gekauft und meiner Frau auch eins, wo wir sie sind besuchen, als Dankbarkeit. Sie müssen Geld für das aufnehmen. So ein Teil kostet uns Touristen 4 Franken. Wir haben ein Nahrungsmittel gebracht, sie geben dieses Armband aus Wertschätzung. Tiefer Dankbarkeit. Ich trage es. Jetzt geht mir das Lebige. Ich trage es mit Stolz. Vor 3 Jahren habe ich die Dominikanische Republik besucht. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, wo wir dort das dortige Büro von der Telekom eingeladen worden sind, ins Chefbüro. Der Chef vom gesamten Land, von der Telekom, vom ganzen Land. Und als er dann vor uns war, hat er erzählt, dass er selber in einem Slum aufgewachsen ist. Und dann ist er in ein Compassion-Kinderzentrum aufgenommen worden. Und dort ist er ermutigt und gefördert worden. Er hat einen Pater gehabt, einen Brief geschrieben, hat, hey, du schaffst es. Du, aus dir wird etwas. Ich bete für dich, ich habe dich lieb. Und mit dieser Unterstützung ist er schlussendlich Chef geworden von der Telekom, von der ganzen Dominikanischen Republik. Und als Dankbarkeit hat er es jetzt möglich gemacht, dass alle Compassion-Kinder von der Dominikanischen Republik eine PC-Schulung machen können. Und das alles, weil irgendeinmal in irgendeinem Gottesdienst irgendwo irgendjemand irgend so ein Kärtchen genommen hat und gesagt hat, ich will das Kind unterstützen. Und die Patenschaft für diesen Jungen übernommen hat. Weil Gott sein Herz bewegt hat. Der Pastor Dennis ist Leiter von einem Kinderzentrum in der Mülldeponie in Nicaragua. Er hat ein Schild gemalt für sein Zentrum, handgemalt. Und erklärt die Bedeutung. Er sagt, auf dem Schild sehen wir zwei Hände. Die eine Hand hat die Bibel. Das ist das Wort Gottes, das wir den Kindern weitergeben. Die andere Hand hat ein Becherli. Ja, eine Art. Und das Becherli symbolisiert die anderen Arten, wie wir diesen Kindern dienen. Und dann hat er seine Hand noch weiter gebraucht. Er hat gesagt, Das ist auch ein Sinnbild, wie wir mit Compassion funktionieren. Er hat gesagt, Compassion sind die beiden Arme. Wir sind die eine Hand, das sind Paten in den westlichen Ländern, die Patenschaften machen und Kinder unterstützen. Und die andere Hand sind wir hier, irgendwelche Gemeinden im globalen Süden, hier im Zentrum dieser Mülldeponie. Und dann hat er die Hände gespreizt und sie so zusammengeführt, bis sie sich fest umklammert haben. Und er sagt, Compassion führt die beiden Seiten zusammen. Und das Werk von Jesus, das wir tun sollen, kann nur da werden, wenn wir es gemeinsam tun. Und darum lade ich dich heute ein, im Namen von diesen 265'000 Kindern im Moment, wo bereits in diesen Kinderzentren sind und einen Paten, einen Götti oder einen Gott suchen, dass du so eine Patenschaft übernimmst. Oder auch mehrere. Wir selber haben 8 Patenkinder. Ich sage das nicht, um anzugeben, sondern weil wir nicht von irgendjemandem etwas erwarten, das ich selber nicht erfülle. Vielleicht kannst du auch einem Kind oder Grosskind eine Patenschaft finanzieren. Und das kann dann schreiben und beten für das Kind. Du kannst ihm auf Deutsch schreiben. Es wird dann übersetzt von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ja, und selbstverständlich, ja, man kann das auch dann von den Steuern abziehen, die Patenschaften und so weiter. Und zu dem Zweck habe ich ein paar Dossiers unten, einen Stock haben auf dem Tisch. Die könnt ihr dort gerne nach denen bedienen. Oder wenn ihr es gerne coronamässig, corona-konform, kontaktlos machen wollt, könnt ihr selbstverständlich auch auf unsere Webseite gehen. Und dort, also compassion.ch, werde Pate anklicken und dann führt sich das durch. Aber ich möchte einfach aufrufen, lasst uns gesunde und normal funktionierende Glieder am Leib Christi sein. Lasst uns Hoffnung verbreiten. Lasst uns die Werke Jesu tun, die Werke der Barmherzigkeit. Lasst uns sein Herzschlag für die Armen spüren. Lasst uns auch gesandt sein vom Heiligen Geist, wie Jesus gesandt worden ist, den Armen gute Botschaft zu bringen. Lasst uns das tun, bis er wiederkommt. Und er kommt. Amen. Halleluja. Zum Abschluss noch ganz kurz ein Filmli, wo wir so eine Situation sehen, wie ein Patenkind oder ein Kind eine Patenschaft bekommt. Und dann machen wir Abschluss.
Beso a tres, hasta vila. Llama a tres, mamá. Sa lega pikiran sa bang, chim sa ama, hasta vila sa sa. Beso a chim sa mdia sa bang, sa tira tres, sa sa ama, ama sa sa.
Jesus Christus, ich danke dir für den Segen, den du uns gegeben hast. Für den immensen Segen, dass wir zum reichsten 1% der Weltbevölkerung gehören dürfen, Herr. Es ist so unverdient. Das ist alles Gnade, was du uns gibst. Du bist einfach so gut zu uns. Aber du bist auch gut zum Rest der Welt. Und Herr, die Menschen, die jetzt leiden,
der Kälte. Auch hier in der Schweiz, in unseren Ländern, die uns umgeben. Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die an Covid erkrankt sind, die andere Krankheiten haben, die Krebs haben, die irgendwas sonst leiden, die Beziehungsschwierigkeiten haben, die einfach irgendwie arm dran sind, bringen sie dir her. Und wenn es da Leute unter uns hat, die irgendwie betroffen sind, bringen wir sie dir. Hab du Erbarmen. Aber es soll nicht einfach an dem liegen, dass wir dich bitten, dass du Erbarmen hast, sondern du bittest ja auch uns, dass wir Erbarmen haben. Und du vertraust uns den Reichtum an, damit wir richtig damit umgehen. Und so danke ich dir, Herr, dass ich die Gemeinde hier darf segnen. Mit einem weichen Herz. Mit Barmherzigkeit. Ich weiss, das ist schon so gross vorhanden. Aber wir kommen nicht an das her, was du hast. Und da müssen wir definitiv noch zulegen. Ich danke dir, dass du die Gemeinde segnest. Auch mit dem richtigen Mass Finanzen zu brauchen und den nötigen Teil zurückzuhalten und mit dem gut umzugehen. Ich danke dir, dass du weiter auch Reichtum und Gnade, finanzielle Segen schenkst, gerade für die unter uns, die es nötig haben. Aber danke, dass du uns auch befähigst, in das einzusteigen, was du sagst, dass wir tun sollen, wenn wir einen anderen barmherzig sein sollen. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, uns hier leitest, was dran ist. Und dass wir alle dir ähnlicher werden. Dass du uns täglich mehr in dein Bild veränderst. Dass wir den Sinn Jesu überkommen. Dass deine Herrlichkeit, deine Heiligkeit, deine Liebe, deine Barmherzigkeit auf uns abfärbt. Dass der Heilige Geist, der dich berufen hat, Jesus, dass der Heilige Geist auch uns beruft, befeigt, verändert und zum Segen setzt für andere. Ich danke dir, dass du die Gemeinde auch segnest. Viel mehr wieder, als du sie in der Vergangenheit gesegnet hast. Dass du ihnen wieder Leben gibst, dass du ihnen Prophetien gibst, die dann erfüllt werden. Dass du ihre Herzen hineinredest. Dass du Wunder und Zeichen schenkst. Und Herr, dass du einen Nachfolger vor allem für den Predigtdienst gibst. Ich danke dir, dass du es gut meinst mit dieser Gemeinde und sie segnest. Und sie zum Segen setzt für andere. Und so seid gesegnet im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.